Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder und herzlich willkommen Daniel von Renteln, früher Hamburg, jetzt Montreal. Ist ja schon eine ganze Weile her. Du bist nach Kanada umgezogen, bist in einer guten Endoskopieeinheit mit einer mit ziemlich viel Hirn, machst Studien. Und eine der Dinge, mit der du dich beschäftigst, ist Polypengröße.
Ja, Thomas, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ja, es ist länger schon her, der Umzug nach Kanada. 11 Jahre sind es schon. Und bin dort in einer großen endoskopischen Einheit und mit vielen, vielen Koloskopien, wo viele, viele Polypen auch zu messen sind dann.
Genau, jetzt gibt's ja da zwei Vorgehensweisen. Die Polypengröße, also was ja wirklich bekannt ist, ist, dass die Messung, die endoskopische Einschätzung über den Daumen wahnsinnig ungenau ist. Und da kann man jetzt sagen, na gut, so what, so ist es halt. Oder man sagt, na ja, also wissenschaftlich ist das ja ein Desaster. Unsere ganzen Risikokalkulationen beruhen auf Fehlmessungen. Ich nehme mal an, du gehörst eher zur zweiten Gruppe.
Ja, es ist interessant. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso komplexer scheint das Thema zu sein. Und umso mehr sieht man halt, dass die endoskopischen Linsensysteme mit diesen Fischaugenlinsen, die manchmal ja 140 Grad, 170 Grad, die machen einfach Verzerrungen, die die Größeneinschätzung extrem schwierig machen. Und eigentlich hat es ja klinische Relevanz. Wir sagen ja, okay, größer 10 Millimeter, du kommst jetzt in 3 Jahren wieder zur nächsten Nachsorge. Kleiner 10 Millimeter, du kommst in 10 Jahren wieder. Oder in den ESGE-Guideline kannst du auch dann zum Fit-Tester schicken. Also hat schon Relevanz. Und die Einschätzung mit dem Auge ist überhaupt nicht gut oder verlässlich.
Noch dazu ist es ja zumindest theoretisch so, wenn du eine objektive Messmethode hast, dann ist wahrscheinlich die Variabilität relativ gering. Wenn jeder so mal über den Daumen peilt, gibt's wahrscheinlich riesige Unterschiede. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sich damit beschäftigt, auch mit Studien, was ist denn eigentlich der Goldstandard?
Naja, einen Goldstandard gibt's noch so gar nicht, ne? Also es gibt in den ESGE-Leitlinien war erwähnt, dass die Pathologie oder instrumentbasierte Messung, also man hält da so ein Forceps oder so eine Biopsiezange daneben, dass man das nehmen könnte. Das war natürlich vor der Entwicklung, die wir jetzt haben mit diesen Laser-Based-Systemen oder den KI-Systemen. Und durch diese neuen Methoden, die wir haben, die uns objektivere Messungen erlauben, finden wir auch heraus, dass eben diese Messung mit der Zange oder einer Schlinge daneben oder besonders auch die Pathologie halt doch sehr ungenau eigentlich sind und eigentlich nicht die idealen Referenzen
Wieso
sind.
Wieso ist die Pathologie ungenau?
Naja, zum einen, was passiert, wenn man in der Pathologie messen will? Man muss das ja durch den Kanal raussaugen, den Polypen. Oft geht er dann kaputt, nicht? Und dann schmeißt man den ja in so ein Formalinglas rein und dann schrumpft er ja erstmal. Und so ungefähr 20% Gewebsschrumpfung hat man da.
Ah ja, das, da gibt's Messungen sozusagen vorher, nachher?
Genau, da gibt's Messungen, wie stark das Gewebe schrumpft von der Endoskopie, aber auch anderen Fachbereichen generell, dass das halt in Formalin alles um so 20% schrumpft. Und dann kommt es darauf an, wie der Pathologe das Gewebe schneidet, also das Sectioning, ob das irgendwo am Rand ist, ob das wirklich schön durch die Mitte geht. Das macht häufig natürlich ein Technician, dort mehr oder weniger Interesse hat, genau die Mitte, die Längsachse zu treffen, nicht? Und dann kommen natürlich da die unterschiedlichsten Messungen bei raus.
Wie immer, wenn man unter den Teppich schaut, passieren erstaunliche Dinge. Man würde ja denken, ja, Pathologie ist objektiv und da jetzt haben wir die Größe und meinetwegen rechnen wir dann noch 20% dazu. Aber das ist nicht nur die Schrumpfung.
Das ist nicht nur die Schrumpfung. Manchmal siehst du auch, wenn die größer sind mit der heißen Schlinge, falten die sich so ein, die Polypen. Und wenn du das in Formalin wirst, dann wird das halt fixiert, nicht? Dann wird die Form fixiert. Es gibt einen interessanten Artikel von der Zöliakie vom Herrn Marsch von der Vergangenheit, der mal geschrieben hat, dass eben eine zweidimensionale Messung halt immer Probleme hat, eine dreidimensionale Struktur wirklich klar abzubilden.
Sind ja eigentlich Banalitäten, würde man glauben, aber wir haben das vergessen. Wir sind da scheinbar zufrieden. Und wenn man jetzt ein Schnittbildverfahren hat, dann gehen die Radiologen ja auch nicht her, kneifen ein Auge zu und denken, wie groß kann das jetzt sein? Also von einer anderen Perspektive würde man sagen, ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir objektive Messungen bieten müssen, aber es war bisher nicht möglich, gut. Aber jetzt wird es möglich, aber das ist ja auch nicht so einfach. Es gibt ja Devices, die es so gibt, die machen dann Größenkategorien. Das ist jetzt besser als nichts, finde ich, aber eigentlich würde man ja sagen, wir spiegeln da durch und dann gibt es einfach einen Wert und der stimmt dann.
Ja, ich denke, für den Endoskopiker wünschenswert wäre eine Lösung, die dich den Polypen anschaut und eine klare Maßnummer rausgibt. Was wir zurzeit haben, sind laserbasierte Systeme. Es ist einmal von Fujifilm dieses Scale-Eye-System. Da kann man dann so einen Laserpunkt aktivieren und da wird dann eine Skala über den Polypen gelegt und dann kann man mit dieser Skala kann man selber messen. Es gibt ein anderes laser-based System, das heißt AccuMeasure. Da kann man so eine Linie drüber legen und dann auf einem Monitor wirklich die Punkte festlegen und ausmessen am Monitor. Aber das ist natürlich relativ aufwendig. Da brauchst du natürlich einen Assistenten im Raum, der nur diese Messungen durchführt. Ob das in der täglichen Praxis möglich ist, wahrscheinlich, wenn man einen Assistenten braucht, eher nicht. Und die Hoffnung ist natürlich, dass irgendwann KI-Systeme einfach sich den Polypen anschauen und eine klare Nummer einfach in den Bericht schon reinschreiben mit der Fotodokumentation.
Diese Lasersysteme sind aber im Endoskop eingebaut, da muss man jetzt nicht eine Sonde einführen.
Das Scale-Eye-System ist im Endoskop eingebaut, aber es ist halt ein spezielles Endoskop, was dieses Lasersystem hat. Ja, zum Beispiel ist es da ein bisschen anders, das Endoskop, als das Zoom-Endoskop. Die Optik ist ein bisschen anders. Also man muss dann so ein bisschen sagen, wenn man die Funktion will, muss man eventuell auf die Zoom-Funktion verzichten. Das AccuMeasure-System ist eine Sonde, die durch den Kanal, was natürlich zeitaufwendig dann nochmal ist, da die Sonde durchzufiddeln. Ja, und die muss dann auch gereinigt werden nach jeder Prozedur. Also von daher ist das natürlich ein bisschen aufwendiger dann.
Wobei man ja da wahrscheinlich sagen muss, das ist natürlich jetzt nicht praktikabel. Das sind Technologien auf dem Weg zur Finaltechnologie hoffentlich. Und Leute, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, die machen das dann. Der Rest natürlich nicht, kann man nicht verlangen. Es ist ja eine ziemlich, sagen wir mal so, ich kann mir ja vorstellen, dass bis zu einer bestimmten Größe mit allen möglichen Tricks, Abstandsmessung und so weiter, die Größe ziemlich genau plus minus ein Millimeter bestimmt werden kann. Dann gibt's die Grenze von 2 Zentimeter für die großen Adenome in den ganzen Studien. Ab 1 Zentimeter beginnt das Advanced Adenoma unter anderem. Das sind so Cut-offs. Muss man eigentlich beim großen Polypen wissen, ob er jetzt 4, 5, 6, 7, 8 oder ist das sowieso egal?
Naja, es ist interessanterweise sagen ja die Studien, zum Beispiel die Randablation nach Polypektomie, die Rezidivraten werden deutlicher gesenkt für größer 4 Zentimeter. Also es gibt da auch in den Studien Empfehlungen oder Schlussfolgerungen, die wir wieder basierend auf Augenmessung ziehen. Und gerade bei den großen Polypen hat jetzt der Jeremy Jacques eine schöne Studie gemacht, wo er die alle nachgemessen hat nach ESD-Resektion und gezeigt hat, wir sind überhaupt nicht in der Lage, mit Augenmaß die großen Polypen irgendwie zu sagen, ob das jetzt 4 oder 6 und weder die Experten noch die Nicht-Experten sind in der Lage, da eine verlässliche Messung abzugeben.
Aber wie soll das denn technisch gehen? Das sind ja wahrscheinlich, wenn du da durch so ein Kolon gehst und hast einen Polypen über 2 Falten, Hälfte der Zirkumferenz, da muss man ja ganz schön viele Messpunkte machen. Ist denn das überhaupt vorstellbar oder ist das dann eine Frage von Geld und Aufwand? Wie beurteilst du das? Wird es irgendwann geben?
Ich denke, das Problem wird gelöst werden. Ja. Im Moment scheint es so zu sein, dass diese laserbasierten Systeme, die funktionieren gut bis so 2 Zentimeter hoch. Ja. Und dann, wie du sagst, wenn die Polypen über Falten gehen und da ist ja dann auch wieder noch mehr Verzerrung oder im Bild, so weiter du an die Ränder gehst, drin oder das verschwindet hinter einer Falte, ist das doch recht schwierig. Aber ich glaube natürlich, wenn man dann Systeme hat, die das beobachten, wenn man da über den Polypen einmal Längsachse und Querachse drüber geht, das lässt sich wahrscheinlich alles berechnen in der Zukunft. Ja.
In der Zukunft und auf dem Weg dahin wird es wahrscheinlich niemand machen, außer die Leute, die interessiert sind. Was würde denn dann passieren? Da muss man da nochmal alle Studien neu machen?
Ja, das ist genau die interessante Frage. Eigentlich muss man die Studie mit der Prävalenz von High-Grade-Dysplasia, den innerhalb den Polypen und serratierten Polypen, das müsste man eigentlich nochmal neu anschauen, wie das ist für Polypen 10 mm, 5 mm, wenn man wirklich verlässlich die Größe da weiß.
Es gibt ja jetzt noch andere Features, die extrem schwanken zwischen den Untersuchern. Das ist ja nicht nur die Größe, es ist auch die Morphologie. Gibt es da KI-Möglichkeiten, das besser zu klassifizieren? Oder ist das noch, ich meine, da ist ja, was ist der Goldstandard? Aber trotzdem, das wäre ja eine Art Volumenmessung oder Einteilung in Granular, Non-Granular.
Ja, ich denke, das kommt auch in die zukünftigen KI-Module. Die werden das alles können. Größenmessung, Morphologieeinschätzung, Bild, die Bilder automatisch in den Bericht schreiben mit all diesen Informationen. Interessanterweise ist es auch, wenn man Videos oder Bilder verschiedenen Endoskopikern zeigt, gibt es wenig Übereinstimmung. So einfache Sachen, wo man denkt, ein sessiler Polyp, das sollte doch jedem klar sein, aber doch gibt's, je nachdem, wo die Leute trainiert haben, wir haben gesehen, dass das aus dem asiatischen Raum die Endoskopiker häufiger übereinstimmen in ihrer Morphologiediagnose und in anderen Bereichen halt doch sehr viel unterschiedliche Wahrnehmung ist, ob jetzt ein Polyp wirklich flach ist oder sessil.
Das heißt, sagen wir es mal ein bisschen überspitzt, die morphologische Faulheit der westlichen Endoskopiker könnte einfach durch den Computer gelöst werden. Das wäre eine schöne Sache.
Genau, das spiegelt sich in der Paris-Klassifikation wieder, aber wird wahrscheinlich gelöst, weil dann diese Systeme doch einheitlicher sind. Die Frage ist natürlich, wie trainieren wir diese Systeme? Weil man braucht natürlich irgendwie einen Referenzstandard, den man diesen Systemen gibt und wer legt den jetzt fest, nicht?
Gut, aber da sind ja, was du sagst, die ESD-Präparate aus Frankreich vielleicht, sagen wir mal, noch der relativ beste Goldstandard, wenn man die dann, die kann man ja fotografieren in allen Ebenen und Farben und Formen und interessantes Gebiet, vielleicht ein bisschen Elfenbeinturm, aber sagen wir mal, die Praktiker unter uns, da könnte man ja sagen, beobachten das wohlwollend, bis dahin machen sie es genauso wie bisher. Gibt es eigentlich mechanische Hilfen, so zum Beispiel eine Schlinge oder eine Zange mit so Messparametern? Das wäre ja auch schon mal ein Fortschritt. Weil die Schlinge muss man sonst genau, also die weiß man, wie groß die ist, aber bei der Zange muss man ja auch irgendwie abschätzen.
Das gibt es. Es gibt diese Endoscopic Ruler. Es gibt also Instrumente, die man durch den Kanal machen kann. Da sind dann kleine Marker drauf. Das hilft, die Messung zu verbessern. Man muss die natürlich als Einzelinstrument kaufen und dann verwenden für einen Polypen und durch den Kanal.
Aber das könnte ja auf der Schlinge drauf sein eigentlich. So ein Ruler.
Das könnte auf der Schlinge drauf sein. Es gibt auch Versuche, damit. Das Problem ist, dass diese Schlingen sich ein bisschen verformen. Wenn man die einmal öffnet und wieder schließt oder nach der ersten Polypektomie, wenn man die dann wieder verwendet, dann sind die etwas verformt und das macht alles etwas schwieriger. Also unsere Erfahrung ist, dass die Schlingen sehr unzuverlässig als Referenzwerte sind. Die Zange, da die sich nicht verformt, sind besser. Und unsere andere Erfahrung ist, wenn das Referenzinstrument relativ ähnlich in der Größe wie der Polyp ist, funktioniert das gut. Das heißt, wir haben 7 mm geöffnete Zange, wenn der Polyp irgendwie 6 oder 7 ist oder 8, dann kann man das gut einschätzen. Aber sobald der Polyp halt doch weit entfernt ist von der Referenzgröße,
die Instrument, Multiplikationen sind dann wieder unscharf.
Dann verliert man völlig die Orientierung. Ja.
Gut, ja, interessanter Streifzug, wo die Technik ist. Ein Stück ist es schon noch weg, aber es wäre ja genauso wie in der Schnittbildgebung zu fordern, das muss irgendwann kommen. Mit was wirst du dich denn forschungsmäßig in den nächsten Jahren beschäftigen? Na, wahrscheinlich nicht nur mit der Größe von Polypen.
Gerade zurzeit ist die Größe, die Größenmessung im gesamten GI-Trakt. Mhm. Das ist sehr interessant. Ich denke, das ist ja nicht nur die Polypen. Das sind auch ein Ulkus vernünftig einzuschätzen. Und so wie du sagst, Morphologie.
Ein Barrett-Ausmaß,
eine noduläre Läsion im Barrett, kann ich da jetzt doch vielleicht mit der Kappe noch versuchen oder sollte das mit der ESD gemacht werden, die Barrett-Länge vernünftig irgendwie automatisch auszumessen. Also ich finde Größenmessung schon sehr, sehr interessant. Und das ist natürlich in Verbindung dann mit der gesamten KI-Entwicklung so einer unserer Forschungsschwerpunkte.
Was mich immer abzuschließen ein bisschen stört, ist, wird wahnsinnig viel geredet, aber so bis das dann kommt, dauert es ja lang. Liegt es daran, dass die KI-Leute immer eine Tendenz haben, wenige Bilder da reinzuschmeißen und der KI zu viel zuzutrauen und dann funktioniert es doch nicht? Oder was ist deine Erfahrung so in der Zusammenarbeit?
Also ich denke, es kommt in den nächsten Jahren, werden wir das sehen. Und es gibt zum einen natürlich das Problem, hochqualitative Trainingsdatensätze zu machen. Und hier mit Größenmessung ist natürlich, du brauchst halt gute Referenzwerte. Und das ist natürlich in diesen Studien, die wir gemacht haben, wo wir dann im Raum mit einem Technician die Größe messen, das ist natürlich unglaublich aufwendig. Und es gibt nicht so viele gute Datensätze zum Trainieren, aber das kommt. Und dann ist natürlich auch das FDA, Health Canada, europäische Regulatory Approval wichtig. Und das nimmt Zeit. Und im Moment sind ja so die großen Fragen, als ist das jetzt ein Class 2 oder Class 3 Device? Wie wichtig ist das für die klinische Entscheidung? Also das erklärt so ein bisschen die Verzögerungen. Aber ich denke, dass wir werden da sicherlich zukommen, verlässliche Größenmessungen zu haben in näherer Zukunft.
Also einfache Dinge wie eine Größenmessung sind mitnichten trivial. Als Schlussfolgerung, ich zitiere gerne den wahrscheinlich schon vergessenen Münchner Komiker Karl Valentin aus den 40er oder 50er Jahren, der gesagt hat, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und das gilt für KI wahrscheinlich auch. Daniel, alles Gute. Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass du bald dazu beiträgst, dass die Polypenmessung eine schöne Nebensache ist und man sich darauf verlassen kann.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.